So, guten Morgen. So, schon wieder lange her, dass ich hier war. Ich weiß nicht, wer mich noch kennt. Kennt einer mich noch oder habt ihr uns alle vergessen? Ein paar kennen uns noch, sehr gut. Ich denke, vor 3 Jahren waren wir hier mit meiner Frau und damals unser jüngster Noah. Meine Frau ist leider im Moment gar nicht hier, also die ist bei Andi und Anne zu Hause. Der Noah hat irgendwie Bauchschmerzen, wir wissen nicht so genau, was er hat. Ist also mit den Kleinen zu Hause geblieben. Aber wir hoffen, dass wir heute Mittag alle zusammen hier sind und dass er dann so weit fit ist, dass es weitergeht mit uns alle. Und dann könnt ihr auch mit meiner Frau und den Kindern ein bisschen sprechen oder spielen. Der Bast hat mich gebeten, nicht über einen Eisberg zu reden. Der ist schon geschmolzen, also globale Erhitzung, der ist nicht mehr da. Das war das Thema vor 3 Jahren. Irgendwie hast du es behalten, ne? Hat es anscheinend Eindruck gemacht. Also. Genau. Das Thema, was ich heute mit euch behandeln will, ist kein Standardthema, würde ich sagen, in der Gemeinde, aber ein Thema, was mir sehr beschäftigt hat die letzten 2 Jahre. Und ich denke, dass es auch passt. Ihr habt heute einiges über Aufräumen erzählt, dass mal Krümel fallen, dass mal Wachs auf den Boden fällt und dass man mal Aufräumarbeit muss. Und wir haben auch gesungen, gerade im letzten Lied von Jesus, die Nacht, weil du rufst, dass wir ihm folgen wollen. Und auch wenn da Lasten sind, die uns beschweren, dass wir die abwerfen sollen, damit wir mit ihm weiter den Weg gehen können. Und dieses Thema. Ich bin dazu gekommen, also so wie ihr wisst, sind wir Missionare in Peru. Und vor 2 Jahren habe ich irgendwie einen jungen Mann begegnet, der kam aus Peru, ein Peruaner, so, der war so Mitte 20. Der kam aus dem Norden von Peru und war vor kurzem bei uns eingetreten und hat bei uns im Krankenhaus mitgearbeitet im Medienzentrum. Wir haben jetzt so ein Medienzentrum mit Fernseh und Radio, christliche Radio. Und er hat da mitgearbeitet und ich habe ihm irgendwann begegnet in unserer Gemeinde. Und haben mit ihm geredet und der hat irgendwie eine total freundliche Ausstrahlung gehabt. Der war sehr gut im Reden, der war musikal begabt, also der hat Gitarre gespielt, Saxophon und Klavier auch noch ein bisschen, hat gut gesungen und war sehr hilfreich. Also da hat, wenn ältere Leute kamen, den unter den Arm genommen, hat dem zu die Plätzen gebracht. Und man würde fast sagen, das war der ideale Schwiegersohn, ne? Also den könnte man an seine Tochter gerne weitergeben als Mann. Aber irgendwann, ich habe mit ihm gesprochen und irgendwann habe ich so ein Unterbauchgefühl gehabt und gedacht, also alles ist irgendwie zu. Es ist zu behilfreich, zu nett, zu, alles zu, ne? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich bin kein mega charismatischer Typ oder so oder der immer Gedanken hat über Leuten, wo ich denke, wenn das ist das oder das ist das, aber in diesem Fall hatte ich bei ihm hatte ich einen Gedanke und ich dachte, irgendwie stimmt was nicht mit ihm und ich wusste nicht was. Und dann 2 Wochen später kam es raus, dass er seit Jahren schon an der Pornografie versklavt war und aber immer ein Doppelleben geführt hat. Und ne, wir haben gesungen, dass Christus uns befreit und dass wir ihm folgen wollen. Aber manchmal leben wir einfach mit einem Doppeltleben, ne? Haben wir etwas, was keiner weiß, und wir machen damit weiter. Und ich habe gedacht, naja, gut, das ist vielleicht ein Einzelfall, ne? Oder da sind mal ein paar Leute, die das mal so haben. Und mich wurde gebeten, dass ich der Person begleiten würde. Das habe ich auch gemacht. Habe ich gedacht, naja, wenn ich die schon begleite, muss ich schon wissen, worüber ich rede. Also habe ich mich vertieft in diese Materie. Und bin dann zu einem Ergebnis gekommen, wo ich gedacht habe, das kann man nicht mehr verneinen. Und vielleicht sitzt ihr hier und denkt ihr, naja, ich bin ja zweiter Advent, ne, schöner Sonntagmorgen und jetzt kommt der verrückte Holländer und wird euch ein Predigt über Pornografieversklavung weitergeben. Ich würde das trotzdem machen und ich möchte mal euch erstmal fragen, Christen, werden die sich Pornografie anschauen oder nicht? Wer hat eine Meinung? Wer nein, macht die Hände hoch und wer ja, macht auch die Hände hoch. Das war der Ja oder der Nein? Das war Ja. Okay, prima. Ja, genau. Und dieses Thema, vielleicht denkt ihr, naja, was soll's? Hier sind auch Jugendliche drin, hier sind ältere Leute drin, hier sind Frauen drin. Jetzt kann man das nicht in den Männerkreis machen und dann gut ist es. Leider nicht. Ich würde denken, dieses Thema ist sehr wichtig für Singles. Es ist sehr wichtig für Ehepaare, es ist sehr wichtig für Männer und sehr wichtig für Frauen, aber auch sehr wichtig für Kinder. Und wir werden jetzt mal gucken, warum. Und ich möchte euch erstmal ein paar Fakten weitergeben, weil die Fakten haben mich überzeugt, um hier so ein Predigt drumherum zu bauen. Und ich habe diese Predigt schon jetzt in verschiedenen Gemeinden gegeben und ich habe danach sehr viele Response bekommen von Leuten, die damit gekämpft haben. Und das hat mir echt gezeigt, das ist kein Umsonst-Thema, das bringt uns was. Und um euch mal so ein bisschen ein Bild zu geben, das sind ungefähr 4,2 Millionen Websites auf dem Internet mit pornografischem Inhalt. Also das ist schon eine jede Menge. Und dieses Geschäft, ich weiß nicht, ob ihr euch den Sport auskennt, ne? Wenn ihr ein bisschen in Amerika den Sport, Basketball, ne, ist da groß, Eishockey ist groß und Baseball, ne? Das sind so die drei mega große Dinge. Und wenn man guckt, die drei zusammen, ne, das ist eine Mega-Industrie mit Reklame, Werbung und alles drum und dran, die verdienen weniger als der Pornoindustrie in ein ganzes Jahr. Also der Pornoindustrie macht ungefähr 12 Milliarden Dollar im Jahr. Also ich weiß nicht, was ihr so durchschnittlich verdient, aber da wird es nicht hingelangen. Diese schon. Und weltweit ist es ungefähr 57 Milliarden Dollar. Und das kommt man schon fast irgendwie ein, denke ich mal, ein Nationalprodukt von einem Land wie Holland, denke ich mal, was er an Gewinn machen kann vielleicht im Jahr. Das ist in dem Bereich, das macht diesen Industrie von allein. Und wenn man darüber nachdenkt, ne, in Relation mit Microsoft, ne, also ich weiß nicht, ob ihr Apple-Fans sind, aber wenn ihr Microsoft habt, die verdienen weniger im Jahr weltweit mit ihren ganzen Produkten. Ne? Und wer hat heutzutage fast kein System mit Microsoft drauf? Und jeden Tag kommen 200 neue Websites dazu. Und weltweit besuchen Leute, das sind so 18,4 Milliarden Besuche pro Jahr. Ne? Das ist Deutschland, wie viele Einwohner hat Deutschland? 18 Millionen, ne? Also das ist eine Vielfalt von dieser Zahl. Jede Stunde, um das mal zurückzumachen, 2,1 Millionen. Und über die ganze Welt, weltweit, fast 80 Milliarden Videos, die man sich angeschaut hat. Und dann denkt man vielleicht, habe ich früher vielleicht auch gedacht, naja, das ist was für ältere Männer, die haben irgendwie so ein Heftchen da liegen und die gucken da ab und zu mal rein und das war's. Die haben Studien gemacht und da haben sie mal rausgefunden mit so einer Umfrage, was ist ungefähr das Durchschnittsalter, wo Leute mit Pornografie in Befassung kommen. Dann waren bei den Männern fast 70% mit 13 Jahren, also wenn ihr Kinder habt, die schon 12, 13 sind, dann ist es schon Zeit, um darüber zu reden. Bei den Frauen 40. Und wenn sie 17 Jahren waren, 93% von den Männern und 80% von den Frauen. Und das ist natürlich ein Riesenzahl. Und da denkt man, ja gut, das ist alles in der Welt, alles gut und schön. Aber dann haben sie auch Studien gemacht unter Christen. Und eine Studie war darunter bei den Promise Keepers. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist so eine Bewegung gewesen in Amerika, wo junge Pärchen, bevor den Heirat gesagt haben, wir wollen sexuell reinbleiben und wir unterzeichnen hier ein Dokument und das ist unser Versprechen und dann gehen wir bis in die Ehe, sind wir rein und dann heiraten wir. Von diesen Leuten, die da mitmachen, waren 53%, also die Hälfte, die haben pornografische Website jede Woche besucht. Ne, hat man das Dokument unterschrieben, ich möchte sexuell reinbleiben, bis ich in die Ehe gehe. Andererseits war der Hälfte damit beschäftigt. Eine andere Studie war unter Vorgänger von evangelischer Gemeinde, also einfach grob genommen, Baptisten und evangelische Gemeinde, 33% von den Vorgängern, die haben auch Websites mit Pornografie besucht. Und die Hälfte ungefähr ein paar Mal im Jahr und fast 20% einmal der Woche oder im Monat. Und dann ein allgemeines Studium, 2014 war das, unter Christen im Allgemeinen. Und da stand bei Männern zwischen 18 und 30 Jahren, dass 80% von diesen Männern jede Woche mal zum Pornografie geschaut haben. Ne? Und dann kann man denken, das ist eine Riesenzahl. Ne? Also grob weg, wenn man all diesen Studien nimmt, kann man fast in der Gemeinde sagen, wir machen hier Hälfte, links ja, rechts nein. Ne? können die Hälften auch tauschen, ich möchte auch keinen Komplex anreden. Aber es bedeutet einfach, dass es ein Riesenproblem ist und nicht nur ein Riesenproblem in der Welt, aber ein Riesenproblem und uns Christen auch. Und ich möchte gerne mit euch lesen in 1. Petrus, Kapitel 1, 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 14. Und da steht es: Als gehorsame Kinder verhaltet euch nicht wie früher, als ihr in eurer Unwissenheit nach den Leidenschaften lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in eurem ganzen Lebenswandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das sollte uns zu denken geben, denke ich, wenn wir denken über Aufräumen, wir gehen auf die Weihnachtszeit zu, wenn wir daran denken, dass der Herr Jesus für uns gekommen ist, zu dieser Welt, weil genau deswegen, weil er uns aufräumen musste, weil drinnen sind wir alle Sünder, wir sind keine besser, wenn du denkst vielleicht, naja, ich habe das Problem nicht, dann hast du ein anderes Problem, jeder hat ein Problem und kämpft irgendwo mit. Aber um in diesen zu gehen und ein bisschen drüber nachzudenken, was ist das Problem heutzutage? Es ist sehr zugänglich, jeder hat ein Smartphone und vor allem, wenn man unter 30 ist, denke ich mal, hat jeder ein Smartphone. Es ist nicht teuer, wenn man irgendwie Wifi hat, dann ist es nur ein Knopfdruck und man drückt auf den Knopf und man kommt dahin, wo man hin will und keiner kriegt es mit, es ist anonym. Und das ist das Problem. Früher hat man vielleicht irgendwo im Keller suchen müssen, wo die Heften lagen. Heutzutage gehst du auf dein Zimmer, nimmst dein Smartphone und keiner kriegt was mit. Und was ist das Effekt von diesen Pornografieversklavungen? Und das habe ich bei diesem jungen Mann auch mitgekriegt. Also das war ein sehr trauriger Fall. Er hat schon mit 4 Jahren irgendwie mit seinen Eltern auf dem Couch die Sache mitschauen müssen und ist so reingewachsen. Hat das reingeschaut. Danach war Schauen nicht mehr genug und musste immer mehr machen. Und ich werde euch die Details sparen. Aber es hat einen Effekt auf ihm gehabt und der Effekt ist das, dass die ganze Sexualität nur noch beschränkt wird auf das Körperliche und weiter nichts. Es ist keine Zärtlichkeit mehr, da ist kein Reden mehr, da ist kein Verantwortungsgefühl mehr und keine Liebe mehr. Es ist alles nur fixiert auf diesen Tat. Und was lernen die Frauen raus? Die Frauen lernen, naja, wir sind nackten Geschöpfen und wir müssen das tun, was mein Mann will. Die Männer müssen bestimmen, was sie wollen und wir müssen das machen und wenn nötig, können die Männer auch mit Gewalt das tun, was sie wollen. Und so kriegen die Männer kriegen ein komplett komisches Bild von einer Frau, wie das funktionieren soll, weil das funktioniert nicht so. Und die Frauen andersrum, die kriegen auch ein komplett komisches Bild, weil die denken, ich muss so sein, ich muss gut aussehen, ich muss mich fügen, damit der Mann mich auch gerne hat. Und das ist ein sehr schade Effekt, aber es passiert. Und das war bei diesem jungen Mann auch passiert. Und was auch immer passiert, am Ende ist das Anschauen nicht mehr genug. Am Ende wollte man mehr. Und dann fängt man an, manche Männer gehen dann in die Prostitution. Oder sie fangen an, Kinder zu missbrauchen. Oder bei Frauen ist es mehr geprägt auf den Verbalen, Frauen sind mehr mit Wörtern und so, die fangen an, in erotische Chatbox zu gehen und fangen da an mitzureden. Man kann es irgendwie bedenken, aber alle Dinge haben eine Gemeinschaft-Idee und das ist das Folgende, dass man biblische Gedanken, nicht biblische Gedanken zugelassen hat im Leben und die dominieren dein Leben so bis zu dem Punkt, dass du versklavt bist an dein Verhalten. Also da hast nicht biblische Gedanken so oft gedacht und dich angeschaut, dass dein Handeln irgendwo rübergeht in einen Automatismus. Und ich habe da ein paar Bilder, und da ist auch in echt ein Studium nachgetan, wenn man so durch den Rasen läuft, man hat eine schöne Wiese, man läuft da einmal rüber, was passiert mit dem Gras, der geht ein bisschen runter, Und man wartet so 10 Minuten, dann stehen alle Grashalme so wieder auf, Aber wenn wir hier mit der ganzen Gemeinde so mal hinterherlaufen, dann kommt da so langsam ein kleines Fatschen, auf den Boden. Und wenn wir das tagtäglich machen und dann irgendwann entscheiden, na, wir laufen nicht mehr in Gänsemarsch, aber wir laufen mit drei Leuten nebeneinander, dann wird das Pfad immer breiter und man hat irgendwie einen Weg, hat man gemacht. Und man hat Studien gemacht im Gehirn, dass es tatsächlich so ist, wenn du etwas viel tust, etwas dich viel anschaust, dann kriegst du ein automatisches Verhalten und du kriegst tatsächlich neue Konnexionen im Gehirn. Ich selber spiele Klavier, wo ich angefangen habe, da war das alles sehr nicht zum Anhören, ne? Dann versucht man ein paar Töne, ne? Und dann macht das Klimper, 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 ne? Aber man macht das nochmal, man macht das nochmal, man macht das nochmal, nochmal, nochmal. Und irgendwann hat man hier die Konnexion oben und geht es automatisch. Ne? Wenn man jetzt hinter dem Klavier steht, kann man auch die Augen zumachen und trotzdem spielen, weil es ist einfach im Kopf drinnen. Und das Problem ist, das Hauptproblem, denke ich, dass jede Person von uns hat ein Verlangen, etwas zu anbeten. Also das kann ein Ding sein, das kann aber auch eine Person sein. Aber Gott möchte, dass er es ist. Und lass uns lesen in Matthäus Kapitel 22, Matthäus 22, Vers 37. Matthäus 22, Vers 37, da sagt Herr Jesus, Jesus aber sagte zu ihm, du solltest den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemut. Und das ist, was Gott will. Und ich denke, jeder von uns, ne, also ihr seid wahrscheinlich hier Bayern-München-Fans, könnte ich mal denken, ne, so ziemlich nah dran, wahrscheinlich keine Eintracht, so wie mein Schwiegervater, die mittlerweile in dritten Liga gelandet sind. Aber was die alle gemeinsam haben, finde ich, wenn man ein Spiel anschaut im Fernsehen oder man ist im Stadion, ne, wenn ein Tor geht, dann jubeln die Leute, dann würde man denken, wenn das mal so in unser Gottesdienst wären, dass wir so für unser Gott jubeln würden, ne, dann hätten wir einen sehr schönen Gottesdienst, denke ich mal. Ne. Und ich denke, das ist einfach eine Form von Anbetung. Man möchte was anbeten, entweder dein Idol, der gut singen kann, der gut Sport machen kann oder was auch immer, aber es steckt in uns drin. Aber letztendlich wird es so sein, dass, wie es in Matthäus 6 steht, Vers 21, da steht, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und um das mal ein Beispiel zu geben, der junge Mann, der hatte irgendwann, haben wir festgestellt, dass er eine Freundin hatte und ich habe jede Woche mit ihm gesprochen und irgendwann haben wir natürlich festgestellt, es geht schief und irgendwann war es auch schief gegangen, und zwar, dass er mit verbalen Gewalt den Freundin ab ins Bett geführt hat. Wir haben dann die Beziehung beenden lassen, das Mädchen wurde auch weitergeholfen und ich habe mit ihm weitergeredet und irgendwann habe ich dann festgestellt, und das ist genau das, was hier steht, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz auch hingehen, und bei ihm war das genauso. Man muss sich immer fragen, was ist dein Motiv? Und ich habe da mit ihm geredet und dann irgendwann hat er gesagt, ja, es tut mir alles leid und ich habe Gott um Vergebung gefragt und ich möchte jetzt gerne ihr wieder besuchen und mit ihr reden, weil es mir so leid tut. Hört sich doch gut an, ne? Denkt man, na, der hat Reue, der muss da hingehen und fragt da um Vergebung. Und dann habe ich gefragt, naja, was ist dein Motiv? Warum gehst du hin? Willst du da hingehen, weil du Reue zeigst und einfach sagen willst, also es tut mir leid und es wird nie wieder vorkommen? Oder willst du da hingehen, weil du wieder dahingehen willst zu ihr, in der Hoffnung, dass wieder eine neue Beziehung anfängt und dass du wieder weitermachen kannst, was du immer schon gemacht hast. Und Gott sei Dank war er so ehrlich, dass er das zugegeben hat. Sein Motiv war genau das. Und das hat wieder gedeutet, sein Herz, sein Schatz, war diesen Pornografieversklavung. Und das Einzige, was er wollte, ist zum Ziel kommen. Und das ist immer so, egal ob du daran versklavt bist oder du bist versklavt dran, um immer mal zu gucken auf deinen Facebook-Account, ob da wieder neue Likes sind, ne, mit Thumbs Ups, dass du da mal reingucken kannst. Du wirst dich immer so drum rumbewegen, dass du dann da hinkommst und dein Handy wieder aufmachst und wieder guckst. Oder, ne, keine Ahnung, da hast du Probleme mit Essen, du musst immer essen, dann irgendwann geht es so weit, ich gehe jetzt zu McDonald's und hau mir einen Triple Burger rein oder so. Ne? Und man kann sich alle Dinge bedenken. Irgendwann, aber gemeinsam haben sie, dass wir uns dahin bewegen, was in unser Herz ist. Und dann ist die Frage da, ne, ist da eine Lösung? Ne, vielleicht sitzt du hier und denkst du, ich bin so eine Person, der hat damit zu kämpfen. Da möchte ich erstmal sagen, du bist nicht allein. Was Satan gerne hat, zu sagen zu dir, du bist der einzige doofe, schlechte Christ, der sowas macht. Du bist nicht wert, dass du gerettet bist. Das ist nicht der Fall, wie die in Studien schon angegeben haben. Du bist nicht allein, da sind viele. Aber ich denke, Schritt Nummer eins ist das zu erkennen, dass du nicht allein bist und dass du Hilfe kriegen kannst. Und kann ein Mensch frei werden? Nein, wir haben es gesungen, dass unser Herr uns wirklich frei machen kann. Wir haben über ihm gesungen, dass er Hoffnung geben kann und uns retten kann. Wie wir in das eine Lied gesungen haben, er ist ein siegreicher Herr. Und das ist das Schöne, dass wir, obwohl wir zu kämpfen haben in unser Leben, der eine mit das, der andere mit das, aber wir haben einen siegreichen Herr, der uns helfen kann. Und der hat nicht so ein bisschen Kraft, auch nicht so ein bisschen, aber er hat alle Macht, die ihm zur Verfügung steht, um uns zu helfen. Und ich denke, dass jeder von uns frei werden kann, weil wir einen Gott haben, der uns frei machen kann. Aber man muss aus dem Kreis rauskommen, weil wenn du das nicht tust, dann geht es immer weiter. Bei diesem jungen Mann war das auch, und der hat seinen Selbstwert dann nur noch rausgeholt, in die Gemeinde vorne zu singen und Gott zu anbeten. Und am Ende der Stunde kamen die Leute zu ihm: Was hast du toll gesungen, was hast du toll Saxophon gespielt, was hast du toll Klavier gespielt? Und er fühlte sich wieder gut. Aber innen drin war der komplett leer, war alles kaputt und er wusste nicht, wie es weiterging. Und vor allem bei Leuten, die einen öffentlichen Dienst haben, sei es Pastor, sei es Diakon, ist auch Deutsch, oder? Ältester oder so. Oder Jugendarbeiter, wenn du einen öffentlichen Dienst hast, dann ist der Charme natürlich größer. Wenn ich jetzt rauskommen müsste und euch sagen müsste, also ist leider auch mein Problem, das wäre ein großes Ding. Also ihr kennt mich noch nicht, ich kenne euch noch nicht, vielleicht könnt ihr es noch machen, aber wenn euer Pastor kommen müsste, dann wäre das für ihn ein großes Ding, weil jeder guckt zu ihm auf und das ist nicht so. Aber man muss es machen, weil sonst, wenn man das nicht macht, dann war es genauso wie bei der Junge, dann geht man immer tiefer, dann geht man immer weiter in den Kreis runter. Ich schäme mich, ich bin so schlecht, also muss ich noch mehr von den Porno anschauen, damit es mir besser geht, oder ich muss zum Prostituierten gehen, damit es mir besser geht, und dann schäme ich mich wieder, weil ich habe das gemacht, und dann weiter, bis es zu Ende geht. Und das Schöne am Evangelium ist, und ich möchte hier auch keine deprimierende Botschaft weiterbringen, aber eine Botschaft von Hoffnung, weil wir an unseren Herr Jesus glauben. Und unser Herr Jesus ist gekommen auf diese Welt, und nicht nur auf diese Welt, aber er ist auch gekommen in unser Herzen. Und das ist das Schöne, wenn man daran denkt, wie der Andi auch im Gebet gebetet hat, dass er sich so gedemütigt hat. Wenn man sich vorstellt, er wusste schon vornherein, für welche Leute er kommen würde. Er würde für mich kommen und er wusste genau, wie ich von drinnen aussieht. Er würde für dich kommen, er weiß genau, was du denkst und was du machst. Und trotzdem ist er gekommen. Trotzdem hat er uns so lieb gehabt, dass er für uns sterben wollte. Und das Schöne ist, dass er, in Johannes 8, Vers 36, da steht: Wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und das ist das Tolle an das Christentum. Wir sind nicht irgendwie auf uns selbst gestellt. Wir sind auch irgendwie nicht mit guten Werken so weit, dass wir uns selber frei machen können. Aber wir glauben an den Sohn, der uns frei machen kann. Und das bedeutet, dass für jeder von uns, der hier sitzt und vielleicht damit kämpft, dass er Hoffnung ist und dass der Sohn dich wirklich frei machen will. Und um nochmal nachzudenken, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin in einem christlichen Heim aufgewachsen. Und ich denke, bis ich 14 Jahre alt war oder so, dachte ich, dass ich ein sehr toller Typ war irgendwie. Also ich habe irgendwie immer brav meinen Eltern gehorcht, ich habe immer alles gemacht und war alles kein Problem. Und irgendwie habe ich manchmal gedacht, also so schlecht bin ich auch gar nicht. Und dann ab 14, dann sind die Hormone reingetreten, also ein bisschen früher wahrscheinlich schon. Aber dann hat man irgendwie festgestellt, also eigentlich bist du doch nicht so toll, wie du denkst. Und Gott hat immer mehr. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, wenn du in einem christlichen Elternheim aufwächst. Er wird dich zeigen, wie du wirklich bist. Und wenn man das mal vergisst, dann ist es immer gut, nochmal zu gucken in Markus Kapitel 7. Markus Kapitel 7, Vers 21. Da steht, was der Herr Jesus sagt. Und er sagt, vielleicht in Vers 20 schon: Was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, kommen böse Gedanken heraus: Ehebruch, Hurerei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweigung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und machen den Menschen unrein. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, Pornografie ist nicht mein Problem. wenn man die Liste hier so guckt, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, ne, das könnte man auch gut in der Gemeinde manchmal machen, ne, man geht nach Hause und denkt von, ah, der Prediger heute war doch blöd oder ne, das Lied da war doch schief gesungen, ne, man kann doch immer lästern über andere Leute, ne, geht ganz einfach. Der Herr sagt das in einer Reihe, ne, Ehebruch, Hurerei und dann Lästerung, das ist ihm irgendwie alles in einer Reihe gleich. Und ich denke, es ist immer wieder gut, einen Spiegel vor Augen zu halten, wir sind so ein Leuten und wir haben das alles drin, aber der Herr hat eine Lösung. Und ich denke, eine Lösung ist dies, dass man erkennt, dass nur der Herr Jesus uns füllen kann. Er ist der Einzige, der uns füllen kann. Das kann der Sport nicht, das kann der Pornografie nicht, das kann dein Ehepartner nicht, das kann dein Kind nicht, wenn du Kinder wünscht hast und denkst, ah, wenn ich da mal ein Kind hätte, dann, oder wenn ich mal verheiratet wäre, dann, oder wenn ich, und du kannst dich alles einfüllen. Nichts erfüllt komplett, außer der Herr selbst. Und das Problem ist da, wir können nicht anderen in Schuld geben. Ne? Letztendlich, wie der Herr sagt, das kommt aus unserem Herzen raus. Ne? Man kann, so wie der junge Mann auch, in einem Elternhaus aufwachsen, wo Missbrauch war, wo schlimme Sachen passiert sind. Aber das befreit uns nicht von unserer eigenen Verantwortung. Wir haben eigene Entscheidungen zu treffen in unser Leben und man kann immer in eine andere Richtung gehen. Und wie in Jakobusbrief schon sehr gut steht, denke ich, in Jakobus Kapitel 1, Jakobus 1, Vers 13, da steht, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemanden, sondern jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und das ist es. Es ist bei uns drin. Aber ich denke, der erste Schritt, den man machen kann, ist das zu erkennen. Ne? Dass man denkt, okay, ich habe diese und diese Schritte gemacht und ich bin jetzt hier gelandet und es ist durch meine eigene Schuld, dass ich hier gelandet bin. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Fireproof kennt. Habt ihr den mal gesehen? Das geht über so einen Feuerwehrmann mit einer Frau, die auch Eheprobleme haben und eine seiner Probleme ist auch der Pornografie. Und was er dann macht, das ist ein sehr gutes Bild. Er nimmt irgendwann seinen Baseballschläger, holt seinen Computer raus und haut seinen Computer zusammen. Und das ist, was der Herr macht, dass wir das tun. Wir erkennen, dass wir das Problem haben und dann sind wir aber auch daran, dass wir Schritte nehmen. Wenn dein Handy dein Problem ist, dass du immer gerne mit deinem Handy spielst und nicht mehr davon kommst, dann heißt es, den Handy wegzun. Der Herr Jesus sagt, wenn man irgendwie ein Problem hat, deine Augen dich verleitet, dann zieh den Augen raus und wirf es weg. Das ist übersetzt, wie der junge Mann in den Film gemacht hat. Er hat den Knüppel genommen, hat den Computer zusammengehauen. Wenn es dein Handy ist, dann nimmst du dein Handy und wirfst es weg. Und vielleicht ihr unter 30 Jahren denkt, wie geht das, ein Leben ohne Handy? Aber es geht. Also ich bin noch nicht so alt, aber ich bin noch in einem internetlosen Zeitalter aufgewachsen. Haben es auch überlebt. Aber es bedeutet was. Wenn wir Jesus folgen wollen, das ist sehr leicht gesungen, Jesus, die Nachwalde ruft, hört sich gut an und singt sich auch sehr schön, aber dann geht's los. Dann müssen wir der Herr Jesus nachfolgen und das Problem zwischen Anführungsstrichen ist, dass der Herr uns nie so lassen will, wie wir sind. Er will uns immer verändern und immer mehr in seine Ähnlichkeit verwandeln. Aber das bedeutet oft schneiden. Und ich denke, der Wurzel ist ein egoistisches Leben. Du kannst dein Problem lösen versuchen. Du sagst, ich habe ein Pornografieproblem. Das kannst du dein ganzes Leben lang versuchen, aber das Wurzel drin ist egoistisch, weil du willst es haben, du willst dein Leben darauf gestalten und wenn deine alte egoistische Natur dann nicht verändert wird, dann wird es auch nichts werden. Und ich möchte euch ermutigen und sagen, wenn du so eine Person bist und versklavt bist an der Pornografie oder an andere Sachen, es muss ja nicht unbedingt das sein, jede Versklavung hat ein Problem, du bist nicht alleine. Und du bist auch keine Ausnahme. Und ich denke, das ist echt zum Mut machen. Ich stehe ja nicht, um jemanden zu verurteilen, weil ich weiß genau, dass in meinem Herzen genau das sein kann, was bei jeder sein kann. Aber der Herr möchte dich helfen. Und was da sehr wichtig ist, ist, dass man sich öffnet. Dass man vertrauenswürdige Leute sucht. Es sei denn, wenn man Mann ist, zum Pastor, wenn meine Frau ist, zum Pastor Frau, würde ich sagen, oder zu jemand anders, den du dir vertraust. Aber mach das, geh dahin und lass dich nicht alleine damit rumzappeln, weil das ist, was der Satan immer möchte. Der würde immer sagen, du bist allein und du bist das Problem und sobald du dich öffnest, dann werden die Leute von dir wegrennen. Das ist nicht so. Und ich möchte euch ermutigen und mit diesem Vers beenden. Und das sagt in 2. Korinther 6, 2. Korinther 6, Vers 2. Da steht das Folgende, 2. Korinther 6, Vers 2. Und vielleicht denkst du, vielleicht nächste Woche fange ich damit an, ne? So wie wir das mit Silvester machen, ne? 1. Januar, dann haben wir wieder gute Vornehmen, ne? Dann höre ich auf, dann lege ich mein Handy weg, dann werde ich mal Hilfe suchen, dann werde ich das. Wie ihr wisst, ne? Da kommt 2. Januar, 3. Januar und dann ist der 2. Januarwoche und dann sind die Fitnessstudien schon wieder leer von allen Leuten, die angefangen haben und man halt nicht durch. Deswegen sagt Gott das Folgende, die sagt, denn er hat gesagt, ich habe dich zu angenehmer Zeit erhört und haben dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und das ist schön, egal was wir haben, es kann Gott nicht schocken, ne? Weil er ist dafür gestorben. Er wusste genau, wie die Menschheit war und er wusste, dass er verdorben war. Ne? Er hat aufgelistet, die ganze Liste, was alles in uns drin ist. Und trotzdem hat er Jesus gesagt, ich komme für diese Leute und werde für sie sterben. Und das ist doch einfach genial, dass wir diesen Herr haben. Und das sollte uns einfach ermutigen, ihm nachzufolgen, aber dann auch ihm nachzufolgen mit Konsequenzen. Ne? Dass, wenn wir das erkennen, dass wir Hilfe suchen und wenn wir irgendwo ein Problem mit haben, das Ding wegschaffen. Oder wie es heutzutage gibt, schöne Computerfilter. Ne? Wenn du da richtig ein Problem mit hast, dann kannst du einen Filter drauf stellen, damit du, wenn du irgendwie versucht bist, was zu suchen, der Filter blockt und du dann gar nicht ankommst. Kannst sogar einstellen, dass dann ein E-Mail zu einem Freund von dir geht und sagt, ich habe wieder angefangen zu suchen. Und dann kannst du mit deinem Freund darüber reden und beten. Heute ist der Tag auch für dich. Und wie wir gesagt haben, der Herr Jesus ist gekommen auf diese Welt, er ist gekommen in unser Herzen und er möchte gerne aufräumen, ne? Wie wir heute gedacht haben, die Krümel wegräumen, aber auch die größere Sache, ne? Vielleicht das Gespenst aus dem Keller, was auch immer uns beschwert. Und nimm den Schritt, also wenn einer von euch mit mir reden will nachher oder ich schätze mal, auch mit euch können sie gerne in Verbindung treten. Mach das, fühl dich nicht geschämt, also ich bin in verschiedenen Gemeinden gewesen und in einigen Gemeinden war ich da war es Sitte, dass man dann am Ende stand und jeder hat in die Hand geschüttelt, bevor man rausging. Und ein Mann kam zum Ende zu mir und hat gemeint, ich bin der Mann. Und ich war echt ziemlich geschockt, weil der saß da mit den Family, zwei schöne Kinder, der sah sehr gut aus selber, schöne Frau, guter Job, alles hat er. Aber er hat gemeint, ich bin der Mann und alles geht kaputt. Man kann nach außen sehr schön sein. Dann doch vielleicht wieder ein bisschen auf den Eisberg zu kommen. Aber unterhalb kann einiges noch immer sein. Aber ermutigt euch, ihr seid nicht allein, sucht Hilfe und vergiss es nie, wir haben einen Herr, der Wunder tut, der befreit und euch ein erfülltes Leben geben will. Und das wünsche ich euch und uns alle. Und Gottes Segen. Und so Gott will, möchten wir dann heute Mittag noch einen Bericht geben von unserer Arbeit in Peru. Und da seid ihr auch Helle herzlich eingeladen zum Mithören. Gottes Segen.